Ja, heute wollen wir auf ein Wort hören, miteinander betrachten, ein Wort Jesu. Es ist ein Text, der im Lukas-Evangelium Kapitel 10 steht. Es ist ein Text aus der Bibellese der letzten Woche. Und es geht dabei um etwas sehr Wichtiges, um ein Herzensanliegen Jesu, nämlich, dass ich Gottes Herrschaft, Gottes Machtbereich in dieser Welt ausbreitet, dass immer mehr Menschen auch in eine Beziehung zu ihm kommen. Jesus sah die Menschen und er sah auch ihre Verlorenheit, und damit ist in der Bibel gemeint, dass sie einfach vor sich hin lebten und nicht wussten, wohin führt das Leben mich eigentlich, wohin will es, was ist das Ziel, wo komme ich her, wo gehe ich hin? Ihr Ergehen berührte sie sehr, und zugleich wusste er, dass seine Zeit auf dieser Erde ja begrenzt ist und dass er natürlich alleine gar nicht alle Menschen ansprechen und erreichen kann. Und seine Lösung sah von Anfang an so aus, dass er in seinen Auftrag seine Jünger mit einbezog. Die 12, aber dann noch mehr Menschen und später auch die, die ihm nachfolgen. Und davon hören wir heute etwas im Lukas-Evangelium Kapitel 10. Ich lese die Verse 1 bis 16. Und ich habe vergessen. Wir können auch mitlesen. Danach wählte Jesus 70, also manche Textzeugen sagen auch 72, andere Jünger aus und schickte sie immer zu zweit in die Städte und Dörfer, in die er später selbst kommen wollte. Bevor sie sich auf den Weg machten, sagte er ihnen: Die Ernte ist groß, aber es gibt zu wenig Arbeiter, die sie einbringen. Deshalb bittet Gott den Herrn der Ernte, dass er mehr Arbeiter aussendet, die seine Ernte einbringen. Geht nun, ich weiß, dass ich euch wie Lämmer mitten unter Wölfe schicke. Nehmt kein Geld, keine Tasche, keine zusätzlichen Schuhe mit auf die Reise und vergeudet unterwegs keine Zeit. Wenn ihr in ein Haus eintretet, dann segnet es und sagt: Friede sei mit diesem Haus. Wollen die Menschen Gottes Frieden annehmen, wird der Friede, den ihr ihnen bringt, bei ihnen bleiben. Lehnt man aber eure Friedensbotschaft ab, dann wird auch Gottes Friede nicht in diesem Haus sein. Deshalb bleibt dort, wo man euch aufnimmt, und nehmt die angebotene Gastfreundschaft dankbar an. Wer arbeitet, soll auch seinen Lohn bekommen, aber geht nicht von Haus zu Haus. Wenn ihr in eine Stadt kommt, in der euch die Leute bereitwillig aufnehmen, da esst, was man euch anbietet. Heilt die Kranken in der Stadt und sagt allen Leuten: Jetzt beginnt Gottes Herrschaft bei euch. Will man aber irgendwo nichts von euch wissen, dann verlasst diese Stadt und sagt den Einwohnern: Ihr habt euch selbst das Urteil gesprochen. Sogar der Staub von euren Straßen schütteln wir von unseren Füßen. Doch merkt euch das eine: Gottes Reich ist euch sehr nahe gewesen. Eines ist ganz sicher: Den Einwohnern von Sodom wird es am Gerichtstag besser ergehen als den Leuten einer solchen Stadt. Wehe euch, ihr Bürger von Korazin und Bethsaida! Wären diese Wunder in den lasterhaften Hafenstädten Tyrus und Sidon geschehen,
Ihre Bewohner hätten längst ihre Schuld erkannt und ihr Leben geändert. Am Tag des Gerichts wird es Tyrus und Sidon besser ergehen als euch. Und du, hochgerühmtes Kapernaum, wirst du wirklich in den Himmel gehoben werden? Nein, zur Hölle wirst du fahren. Wer auf euch hört, der hört mich. Und wer euch ablehnt, der lehnt mich ab. Aber wer mich ablehnt, der lehnt damit auch Gott ab, der mich gesandt hat. Das sind teilweise auch recht harte Worte. Jesus' Hauptbotschaft war, ist das ausgefallen? Naja. War, dass das Reich Gottes nahe herbeigekommen ist. Und er sagt darum, weil das Reich Gottes nahe gekommen ist, kehrt um, tut Buße und glaubt das Evangelium. Das war die zentrale Botschaft Jesu. Und ja, dass er seine Jünger aussendet, das ist mehrfach überliefert. Und daraus sehen wir, dass es ihm wirklich ein Herzensanliegen war, die Menschen mit der Botschaft Gottes zu erreichen. Und wie er das genau getan hat, das sehen wir eben hier. Und die erste Frage ist einfach, wie nehmen wir die Menschen um uns eigentlich wahr? Vielleicht haben wir ja auch Angst vor ihnen, dass sie uns ablehnen und wir sind vielleicht stumm geworden. Jeder Mensch ist von Gott geliebt und braucht eine Beziehung zu Gott und kann sie nur durch Jesus finden. Das kann ich nicht oft genug sagen. Bleiben wir nicht bei den Oberflächlichkeiten stehen. Wenn die Menschen vielleicht so auf dem ersten Blick aussehen, als hätten sie doch alles, was sie brauchen. Ein schönes Leben, viel Spaß, Dinge, die sie kaufen können. Dass wir versuchen, die Menschen mit Jesu Augen zu sehen, mit Gottes Augen zu sehen, ob auch ihre Seelen wirklich satt sind, dass sie wirklich haben, was sie für das Leben brauchen. Was könnte aus diesen Menschen werden, wenn sie Gott nachfolgen? Jesus beruft Jünger. Jünger sind Menschen, die eine Zeit lang mit ihm das Leben geteilt haben, die von ihm gelernt haben, die ihn kennen. Und ich glaube, dass das eine Voraussetzung ist, um von Jesus in diesen Auftrag gesandt zu werden, dass man zunächst mit ihm lebt. Aber ansonsten sind diese 70 oder 72 ganz normale Menschen. Es werden keine weiteren besonderen Anforderungen genannt, besondere Begabungen, die sie haben müssen oder Fähigkeiten. Aber sie sind Nachfolger, sie sind Menschen, die mit Jesus leben. Sie sind nicht nur Nachläufer, sie laufen Jesus nicht nur nach wie einem Star, den sie morgen vielleicht wechseln können, sondern sie sind Nachfolger, sie gehen in seinen Fußstapfen. Und diese Menschen beruft Jesus zu diesem Dienst. Gott will uns beteiligen, die Ernte einzubringen. Und Jesus sagt, ja, aber es fehlen Erntearbeiter. Ich komme ja aus der Landwirtschaft, beziehungsweise ich nicht. Aber mein Vater hatte Landwirtschaft und von Kind auf weiß ich also, was es bedeutet, wenn Ernte ist. Dass es dann darauf ankommt, wirklich viele Helfer zu haben, weil man in dieser Zeit, wenn es dran ist, wenn die Frucht reif ist, dann muss man ernten. Dann kann man auch nicht beliebig lange warten. Dann verfault ja das, wenn es wieder regnet oder so, verfault das Getreide auf dem Feld oder die Früchte. Ja, man muss die Äpfel, wenn sie denn ab vom Baum abgefallen sind, dann auch irgendwann in diesem Herbst noch einsammeln. Man kann natürlich dann auch warten bis zum nächsten, aber dann sind die Äpfel, die sind dann nicht mehr da. Und darum haben wir immer auch Unterstützer und Helfer gesucht, Arbeiter gesucht, wenn Ernte war. Dann waren Nachbarn und Freunde, die geholfen haben. Und natürlich, fand ich damals nicht gut, wir Kinder mussten natürlich auch mit ran. Ja? Und es wird wirklich jeder gebraucht bei der Ernte. Und darum sagt Jesus, die Ernte ist groß. Das sind so viele Menschen, die Gott noch nicht kennen. Deshalb wird jeder, der Jesus kennt, wirklich auch gebraucht. Das können nicht wenige Auserwählte tun, dass sie das alleine machen, dass man sagt, naja, wir haben ja einen Pastor berufen, der kann das ja für uns machen. Ja? Wie viel? Weiß ich nicht, wie viel, vielleicht sind 2000 Menschen hier gläubig in Oranienburg. Was ist, ich kann alleine nicht 38.000 erreichen. Oder wie viel sind da noch übrig? Ich weiß gar nicht. Also zählen könnt ihr selber. Die Jünger wurden berufen, errettet zu werden, das heißt eine neue Beziehung zu Gott anzufangen, aber auch um wieder das weiterzugeben, um selbst zu retten. Und dieser Auftrag Jesus, der ist gegen jeden Heilsegoismus, dass man sagt, naja, Hauptsache ich und mein Gott sind in Ordnung, ich bin gerettet, ich komme in den Himmel, was interessiert mich der Rest der Welt? Es fehlen Arbeiter zur Ernte. Und das, denke ich, ist ein erstes, was wir verstehen müssen, dass es auf uns auch ankommt. Die Botschaft Jesu muss in die Welt und alle müssen sie hören. Und darum hat er zunächst 12 ausgesandt, aber das war viel zu wenig. Darum sendet er jetzt noch einmal 70. Und 70 ist hierbei eine symbolische Zahl. 70 oder 72 ist auch die Anzahl der Völker, die in 1. Mose 10 aufgezählt werden. Und es bedeutet einfach, Gott sendet seine Jünger in alle Welt, zu allen Völkern, zu allen Nationen. Es ist praktisch eine symbolische Vorausnahme, schon einmal eine Probeentsendung, derer, die später erfolgt, als Jesus dann auferstanden ist und wo er seine Jünger sendet, von Jerusalem ausgehend nach Galiläa und weiter bis zum Ende der Erde zu allen Völkern. Ein Probelauf für die Völkermission, damit das Werk Gottes, damit das Werk Jesu Christi in aller Welt bekannt wird. Das ist die Botschaft, die jetzt beginnt Gottes Welt, Gottes Herrschaft, will sich ausbreiten auf der Erde und in dieses Werk Jesu sind wir als Jünger Jesu eingebunden. Ja, 70 sandte er aus. Und Jesus sandte seine Jünger immer zu zweit. Warum hat er das getan? Was hat er sich dabei gedacht? Da er das immer so machte, glaube ich, dass das nicht Zufall war. Es ist eigentlich eine ganz einfache Anweisung, die auch leicht auszuführen wäre. Aber als ich darüber nachdachte, merkte, dass sie bei uns wenig beachtet wird. Wenn es um diesen Auftrag Jesu geht, Menschen für das Evangelium zu erreichen, dann sieht sich jeder nur ganz persönlich in der Verantwortung. Und dann gibt es einige unter uns, die sind sehr begabt, die haben viel Mut, die machen das dann, die sprechen die Leute an und sagen so, ich bin so einer, der Jesu Auftrag gehorsam ist. Und dann gibt es aber auch ganz viele, die fühlen sich von diesem Auftrag ein Stück weit überfordert. Die haben es vielleicht mal versucht und dann wurde das, was sie weitergeben wollten, nicht so aufgenommen und dann wurden sie entmutigt und dann haben sie es einfach sein lassen, weil sie überfordert waren. Aber Jesus sagt, ja, ihr sollt das gar nicht alleine. Das ist eine Frage für ein Team. Warum macht ihr das nicht zu zweit? Dass einer für den anderen beten kann, dass einer den anderen ermutigen kann, dass man nicht aufgibt. Paulus selber hatte immer ein Team von Mitarbeitern um sich. Und ich denke, wenn sogar der große Paulus ein Team brauchte. Und wen schickt denn Jesus hier zu zweit? Da ist also der Johannes und der Petrus und der Jakobus und der Matthäus, die haben es nötig, zu zweit zu gehen. Die sagt dann nicht, naja, ihr seid so große Apostel, ihr könnt alleine. Wieso denken wir denn, dass wir das ganz alleine tun können? Wir brauchen auch Stärkung und Ermutigung. Und ich glaube, das ist eigentlich der Widersacher Gottes, ist der Will, dass wir uns nicht zusammentun, sondern uns als Einzelkämpfer verstehen, die ganz alleine diese Verantwortung tragen, alle Probleme für sich selber lösen. Aber wir sind Teil der Gemeinde Jesu, der Jüngerschaft Jesu. Wenn Jesus dann seine Jünger losschickt, dann gibt er ihnen eine ganze Reihe an Anweisungen und Begleitworten mit. Und ich kann auf die jetzt nicht alle ganz ausführlich eingehen. Sie gehen aber alle in zwei Richtungen. Die einen betonen, dass es bei diesem Auftrag wichtig ist, sich zu konzentrieren. Diesem Auftrag die Priorität zu geben. Ich werde das noch ganz kurz gleich beleuchten. Und die anderen gehen in diese Richtung, dass sie sagen, ihr dürft aber, wenn ihr diesen Auftrag annehmt, nicht auf eure eigene Kraft vertrauen. Man sieht es gleich, wenn Jesus sagt, betet um weitere Arbeiter. Das heißt, er sieht von vornherein, eigentlich ist diese Aufgabe zu groß. Das könnt ihr gar nicht schaffen. Das sind zu viele Menschen. Es ist zu viel zu tun. Und die Ernte, die sonst in der Bibel oft eine Beschreibung für das Gericht Gottes ist, ist aber hier eine Beschreibung für die Errettung Gottes. Dass Gott sozusagen die Menschen heimholt in die heimische Scheune sozusagen, oder wie man sagen soll, ja, es ist ein Bild, das Jesus gebraucht. Und so soll durch Krankenheilungen auch die Nähe Gottes und die Zuwendung Gottes und die Barmherzigkeit Gottes für alle Menschen spürbar werden. Auf alle Fälle braucht man für diese Aufgabe viel mehr Potenzial, als die Jünger eigentlich haben. Und Jesus sagt dann nicht, weil die Aufgabe so groß ist, müssen jetzt alle in einen Aktivismus verfallen, ja, viel machen. Oder auch, ja, dann gebt doch gleich auf, werdet depressiv, das schafft ihr sowieso nicht. Sondern er sagt, betet. Betet, dass der Vater mehr Arbeiter sendet. Naja gut, wir wissen aber aus eigener Erfahrung, aus Betenden werden auch schnell Berufene. Wenn ihr anfangt zu beten, kann es euch passieren, dass Gott euch dann selber beruft und ihr merkt, wie Gott euch in diesen Auftrag einbinden und gebrauchen will. Und dann sagt er einen Satz, der hat mich wieder neu erschreckt: Ich sende euch wie Lämmer oder wie Schafe unter die Wölfe. Macht euch dieses Bild Lust und zuversichtlich. Ja, ich habe so ein schönes Bild gefunden. Aber manche fühlen genauso. Da sendet mich Jesus hinaus in diese böse Welt. Ja, da bleibe ich doch lieber hier im Schafstall. Da bin ich sicher. Ja, wo die anderen Schäfchen sind und Jesus der Hirte. Aber wenn Jesus sagt, ich weiß, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe, dann glaube ich, will er damit etwas sagen. Und zwar, dass wir das, was wir tun sollen, nicht aus unserer Kraft tun können. Was können denn Schafe unter Wölfen ausrichten? Können Schafe Wölfe zu irgendetwas zwingen? Ja. Ja, können sie mit eigener Kraft etwas durchsetzen? Und ich glaube, so heißt das, sie sollen nicht auf ihre Kraft vertrauen, denn sie werden das nicht können. Sie sollen auch nicht auf ihre Methoden vertrauen oder auf ihre Erkenntnisse und Weisheit. Mit Gewalt können Schafe unter Wölfen nichts ausrichten. Es ist nicht so, wie ich folgende Karikatur gefunden habe. Wenn wir also an diesen Auftrag Jesu herangehen, dann sagen wir nicht, wie Angela Merkel gesagt hat, wir schaffen das. Oder wie Barack Obama gesagt hat, yes, we can. Und Jesus gibt uns den Auftrag, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Jawohl, das machen wir, wir retten die Welt. Nein, wir können die Welt nicht retten. Wir sind gewalt- und mittellos. Wir verkündigen die Botschaft und wenn sie jemand rettet, dann ist es Gott. Wenn da etwas geschieht, wenn diese Schafe unter den Wölfen was bewirken, dann muss das Gottes Kraft sein. Und dann gibt Jesus weitere detaillierte Benimmregeln, ja, die viele darauf hinweisen, sich zu konzentrieren, dass sich die Jünger schützen vor zu viel Ablenkung vor dieser dringenden Aufgabe. Da steht zum Beispiel dieser auch überreichende Satz, begrüßt niemanden. Warum sollen die niemand begrüßen? Das lässt sich gar nicht einsehen für uns Deutsche, weil wenn wir jemand begrüßen, dann sage ich guten Tag, dann gebe ich die Hand und dann ist die Begrüßung zu Ende. Aber Jesus lebt in Orient. Und wenn man sich da begrüßt, dann ist der halbe Tag vorbei. Man begrüßt sich und man fragt, wie geht's den Tanten, wie geht's dem Onkel und wie geht's dir und was es nicht alles zu sagen gibt. Und man kann mit ganz viel Smalltalk viel Lebenszeit verbringen. Und man kann sich aufhalten lassen an Dingen, die am Ende nicht zum Punkt kommen. Ja? Und ich merke, dass mir selber dann manchmal so geht, ja, man kommt mit Menschen zusammen und es ist vielleicht eine besondere Chance für sie, auf Gott aufmerksam zu werden und man verliert sich und hält sich lange auf bei Begrüßungsfragen, ja, so wie geht's du, was machst du so und wann, wo warst du zum Schluss im Urlaub und so weiter. Ein langes Palaver, ja, das sollten die Jünger hier nicht tun. Er sendet sie aus. Und sie sollten sich auch dann, wenn sie dort sind, nicht von kulturellen Hürden aufhalten lassen. Er sagt ihnen, wenn man euch irgendetwas vorsetzt, dann esst es. Fangt da keine Rede an über Speisevorschriften. Man kann sich so schnell an Nebensächlichen aufhalten lassen. Irgendetwas gefällt einem nicht an den Menschen, zu denen man geht. Das stimmt noch nicht, das müssen die noch erst in Ordnung bringen und so weiter. Ja, ist alles Nebensache. Ja, man muss sich auf das Zentrum, auf das Ziel konzentrieren. Das Reich Gottes ist nah herbeigekommen. Jetzt besteht die Chance. Jetzt, heute ist dieser Tag. Ja. Sie sollen dann auch nichts mitnehmen, leben mit leichtem Gepäck, sich nicht abschleppen, nicht noch lange Zeit verbrauchen mit Packen. Sie sollen sich nicht aufdrängen. Sie sollen auch mit Ablehnung rechnen. Einfach Ausschau halten, die Reaktionen der Menschen wahrnehmen und reagieren. Wo ist eine offene Tür für Gott? Wo sind Menschen, die nur darauf gewartet haben, dass jemand kommt und ihnen diese gute Botschaft bringt? Ja. Und es wird einfach verschiedene Reaktionen geben. Sie sollen kommen mit dem Friedensgruß, Friede sei mit diesem Haus. Und wenn das hier so steht, dann ist das hier ja eine Zusammenfassung. Es geht nicht um einen frommen Wunsch, es geht eigentlich um die Friedensbotschaft Gottes, dass der Friede Gottes in dieses Haus kommen möchte. Ein umfassendes Wohl und Heil sein, dass ihr ganzes Leben vom Frieden geprägt ist. Es geht mehr als um die Abwesenheit von Streit oder Krieg. Und auf diese Botschaft reagieren die Menschen verschieden. Es wird Menschen geben, die nehmen diese Friedensbotschaft an. Die laden uns ein, die sagen, ich möchte gerne mehr davon hören. Wie ist das in deinem Leben? Und bei denen dürfen, sollen die Jünger bleiben, Zeit mit ihnen verbringen, das weitergeben, was Jesus ihnen gesagt hat. Auch daran merken wir schon, dass es nicht nur um einen oberflächlichen Gruß geht, sondern um die Friedensbotschaft, die sie weitergeben sollen. Dass Friede wird in diesem Haus. Und dann wird es andere geben, die die Botschaft ablehnen. Das ist zunächst sehr ernüchternd. Ist natürlich auch nicht schön, wenn man es mit jemandem gut meint. Man möchte etwas Gutes weitergeben, das Wertvollste, was man in seinem Leben erfahren hat. Und der andere achtet es nicht und sagt, nö, brauche ich nicht, dein frommes Zeugs. Behalt's für dich. Es gibt Haltungen, die die Ausbreitung des Evangeliums, die Ausbreitung des Reiches Gottes hindern und andere, die sie fördern. Wir wissen, dass auch manche Regierungen versuchen, die Verbreitung des Evangeliums zu verhindern, indem sie die Christen bedrohen, ja nichts zu sagen. Aber Jesus sendet sie, seine Jünger, in die Welt, geht hin. Er sagt nicht, kommt zusammen und wartet, bis sie kommen. Und wir müssen neu überlegen, was das für uns bedeuten kann, dass es immer wieder diesen Auftrag gibt, geht hin. Und dass du natürlich erleben wirst, wenn du den Herrschaftsanspruch Jesu verkündigst, dass bei vielen dann der Spaß aufhört. Dann erlebst du Widerstand. Die Leute sagen, ja, wenn du persönlich das machen willst, dann ist gut. Dann glaube und behalte deinen Glauben für dich. Aber wenn du sagen willst, dass wir uns alle diesem Gott verantworten müssen, dass auch ich mich diesem Gott verantworten soll, das möchte ich nicht. Das ist nicht erlaubt. Gottes Ziele auf dieser Erde sind umkämpft. Wenn du Gottes Ziele zu deinen eigenen Zielen machst, dann kommst du in einen Kampf hinein. Dann wirst du merken, dass es wirklich einen geistlichen Kampf gibt in dieser Welt. Und wo wir das nicht versuchen, dann merken wir das gar nicht. Da denken wir, ist ja alles nett eigentlich, nett. Wo ist hier eigentlich geistlicher Kampf? Aber in dem Moment, wo wir uns hineinbegeben in diesen Auftrag Gottes, da spüren wir dann etwas. Wer ernstlich versucht, Jesus nachzufolgen, der wird sich unter Umständen wundern, was in seinem Leben passiert. Und wie das spannend wird. Wie auf einmal alles aus den Fugen gerät, weil der Widersacher Gottes alles tun kann und tut, um das zu verhindern, dass die gute Botschaft Gottes in die Welt hinausgeht. Also auf was Jesus seine Jünger vorbereitet, ist, dass nicht alle vom Evangelium begeistert sein werden. Das ist etwas durchaus Normales. Und es kann passieren, dass Menschen dich angreifen, obwohl du es gut mit ihnen meinst. Und darum sagt ja auch Paulus an seine Mitarbeiter und an seine Gemeinden, betet dafür, dass Gott mir eine offene Tür gibt. Und er sagt, ja, ich kann das auch nicht machen. Wir brauchen diese offenen Türen. Diese Überwinterkraft, die nur von Gott kommt. Und dann endet diese Aussendung Jesu noch mit Weherufen, mit einem Vergleich, mit Sodom, Gomorra, mit zwei weiteren, wenn sie abgelehnt werden, dann werden die Jünger auch ermutigt, das zu akzeptieren, den Staub von ihren Füßen zu schütteln. Das ist ein Bild dafür, das einfach hinter sich zu lassen und weiterzugehen, weil man mit Gewalt im Reich Gottes nichts erzwingen kann und nichts erzwingen soll. Und dann kommen diese Wehrufe über diese Städte. Und dabei sind einige Städte angesprochen, die in der Umgebung des Sees Genezareth liegen, allesamt in dem Bereich, von dem, ja, wo Jesus herkommt, wo er viel gewirkt hat, wo er viele Wunder getan hat, jedenfalls zu tun versucht hat. Kapernaum, Chorazin, Bethsaida. Die haben viel von Jesus gesehen und erlebt, hat dort große Wunder vollbracht. Aber die Menschen haben ihm nicht geglaubt. Sie haben ihn abgewertet. Er konnte teilweise dann auch weniger tun. Tyrus und Sidon sind zwei Städte in Phönizien, die Gott ablehnten. Man kann das nachlesen bei den Propheten Jesaja, Kapitel 23, Hesekiel 26 und 28. Und trotzdem wird es diesen Städten beim Gericht Gottes besser ergehen, weil wenn uns viel gegeben ist, dann wird auch viel von uns verlangt. Und wenn wir viel von Jesus erfahren haben und viel von Jesus erlebt haben, wenn er uns mit Wohltaten überschüttet hat, dann ist es umso wesentlicher, dass wir auf seinen Ruf antworten. Vielleicht waren wir selbst auch schon einmal enttäuscht von einem Menschen, dem wir viel Gutes getan haben. Es gibt ja manchmal Menschen, die enttäuschen oder die uns nichts Gutes tun. Das nehmen wir vielleicht leicht hin. Aber wenn es ein Menschen ist, in dem wir vielleicht viele Jahre unseres Lebens investiert haben, dem wir einen großen Teil unserer Kraft gegeben haben und der sagt am Ende, ich will nichts davon wissen, dann spüren wir, dass es etwas ganz anderes ist. Und Jesus macht deutlich, die Antwort auf die Friedensbotschaft, die die Jünger bringen, kann nur die Umkehr oder wie Luther übersetzt, die Buße sein. Und wenn wir die Botschaft Gottes hören und nicht umkehren, dann wird es uns eines Tages sehr leid tun. Weil das Leben, das wir hier führen, ist ja kein Spiel. Diese Botschaft trägt einen großen Ernst in sich. Eines Tages ist dieses Leben zu Ende, unser aller Leben, und wir stehen vor Gott. Wir werden alle vor Gott stehen. Und er wird eine Antwort haben wollen, wie wir auf dieses Geschenk des Lebens und auf sein Angebot der Versöhnung reagiert haben. Oft machen wir so, als wäre das auch gar nicht relevant. Es gibt doch so viele andere Dinge, die so wichtig zu sein scheinen in unserem Leben. Ja, Glauben kann man ja machen, wenn man will, für die, die es brauchen. Wird schon nicht so schlimm werden, wenn ich nach diesem Leben vor Gott stehe. Aber woher nehmen wir das? Aus dem Wort Gottes jedenfalls nicht. Vielen wird es dann leid tun, wenn sie vor Gott stehen. Es geht um Leben und Tod. Wer viel erlebt und gehört hat, der muss sich doppelt fragen, wie er damit umgeht. Und wer in der Gemeinde aufwächst und viel hört, der muss sich auch fragen, was mache ich mit dem, was ich Sonntag für Sonntag oder weiß nicht, wo man noch hingeht, in die Jugend oder den Hauskreis, was ich dort höre. oder in der Familie. Wenn du immer kommst und keine Konsequenzen ziehst, auch das wird von Gott gesehen. Und er bewertet es anders, als wenn du in der Karibik oder weiß nicht wo du gelebt hast und nie was von ihm gehört hättest. Heute, wenn du seine Stimme hörst, dann verstocke dein Herz nicht, dann verrammel es nicht von innen, dann mach es nicht zu. Was heißt denn Buße? Ah ja, das ist ein Bild von Otto Dix, das beschreibt, dass es, wie es den Städten ergeht, die nicht Buße tun. Was heißt denn Buße? Glauben ist für viele nichts Neues, aber die Umkehr und der Glaube, das gehört zusammen. Wir haben in diesem Jahr das Jahr der Reformation. Und Luther hat ja gesagt, allein der Glaube genügt. Das ist ja auch richtig. Aber es kann manche in die Irre führen, dieser Satz kann täuschen, dass sie denken, naja, ich glaube doch an Gott, ich glaube doch an Jesus irgendwie. Und wenn dann heißt, tut Buße, das klingt ja irgendwie altmodisch. Und viele können sich dabei auch nicht richtig was vorstellen. Oder wenn nur Negatives, so ja Buße, was ich, Selbstverdammung oder Versuch, etwas wieder gut zu machen, zurückzuzahlen, sich selbst zu bestrafen, aber das alles ist nicht gemeint. Und wichtig scheint mir auch die Reihenfolge, tut Buße, sagt Jesus, und glaubt an das Evangelium. Vor einem gesunden Glauben kommt erst eine gesunde Umkehr. Was das meint, ist, dass wir wirklich spüren, dass wir ohne Gott auf dem Holzweg sind. Dass wir auf dem falschen Weg sind. Dass wir darum zu dieser Entscheidung treffen, ich möchte mit Gott leben. Reicht es nicht einfach nur zu glauben? Zu glauben, ja, dass Jesus ja für mich am Kreuz gestorben ist. Wenn ich auf Jesus höre, dann denke ich, es reicht nicht. Ich muss auch verstehen, dass ich mein Leben ändern muss. Dass ich das Opfer Jesu für mich wirklich brauche. Dass ich ohne Gott nie und nimmer leben kann. Dass ich merke, dass mein Leben gescheitert ist ohne ihn. Manchmal ist das schwer, das zu merken. Und es ist darum auch immer ein großes Wunder, wenn jemand auch aus einer gläubigen Familie das irgendwann erkennt. Ja, das ist nicht selbstverständlich. Ist manchmal sogar schwerer, weil man denkt, man ist ja, man gehört ja dazu, bis man merkt, nein, ich muss selbst umkehren zu Jesus, ihm nachfolgen. Gott will uns nicht im Alten lassen. Er will uns in ein neues Leben hineinführen. Das Reich Gottes fängt an, die Herrschaft Gottes fängt an. Wenn du Liebe und Frieden in deinem Leben haben möchtest, dann musst du dich so mit Gott verbinden. Der Glaube an Jesus, der ist nicht das Sahnehäubchen für das Leben. Nicht einfach der krönende Abschluss, den man auch noch hat. Man verwirklicht sich im Beruf, man hat eine schöne Familie, man baut sich ein Haus, kauft sich ein Auto und dann glaubt man auch noch an Jesus und damit hat man sich auch noch die Ewigkeit gesichert. Und man sammelt alles so ein. Aber das ist nicht Glaube. Ich kann das Ganze nicht haben ohne Veränderung. Jesus ist dann maßgebend, er ist dann bestimmend für mein Leben. Er ist nicht nur eine Beigabe, nicht nur so ein Sahnehäubchen, ein Extra, ein Plus. Er ist dann der Herr. Und das ist darum auch die Frage, die Jünger den Menschen letztlich stellen, welche Rolle hast du Jesus in deinem Leben zugedacht? Ist er das Beiwerk oder ist er der Mittelpunkt? Du bist der Mittelpunkt in meinem Leben, haben wir gesungen. Es gibt keinen gesunden Glauben ohne eine gesunde Umkehr, ohne eine gesunde Buße. Und das haben die Propheten oder auch Johannes der Täufer oder auch Jesus hat versucht, die Menschen immer auch wieder wachzurütteln dafür. Johannes beschimpft ja die Leute und sagt, also ihr Schlangenbrut und Schlimmeres, ja, ihr Heuchler, ihr müsst auch umkehren, um sie aufmerksam zu machen auf seine Kernbotschaft. Wenn sich jemand taufen lässt, dann ist er auch nicht vollkommen. Es ist aber der Anfang an einer neuen Lebensveränderung. Es hat sich etwas grundsätzlich verändert, nämlich die Ausrichtung, wie er sein Leben gehen will, nämlich mit Gott. Ich habe noch ein Beispiel gefunden, das stammt eigentlich von Billy Graham. Und er macht damit deutlich, was Umkehr bedeutet und gebraucht zwei Bilder aus der Tierwelt, nämlich das Schwein und das Schaf. Und er sagt, der Unterschied zwischen einem Schwein und einem Schaf lässt sich ganz gut erkennen. Wenn du ein Schwein und ein Schaf hast und hast beide ganz sauber gemacht, ja, und selbst wenn du dem Schwein eine rote Schleife umbindest und Parfüm in das Ohr und du lässt es wieder frei, es geht sofort wieder zurück ins Dreckloch und suhlt sich dort. Die Mentalität dieses Tieres ist danach ausgerichtet. Es fühlt sich einfach wohl im Dreck. Und es gibt Menschen, die lieben die Sünde. Und die verstehen überhaupt nicht, was die Gläubigen wollen. Die sagen, das ist doch so langweilig, dein Leben. Ich habe das doch so viel schöner, was ich alles mache. Ja? Was ich so genieße. Ich kann trinken, so viel ich will. Ich kann Partner haben, so viel ich will. Ich kann tun, was immer ich will. Das ist doch ein wunderbar freies Leben. Ja? Ich kann mich suhlen im Dreck, solange ich will. Das entspricht meiner Natur. Ein Schaf wird sich aber niemals im Dreck suhlen. Es sei denn, es ist krank, es hat sich was gebrochen. Es wird sofort wieder aufstehen, wenn es einmal zum Sturz kommt. Und so sind wir einfach verschiedene Naturen. Wer umkehrt, der möchte nicht mehr dieses alte Leben. Natürlich, wir sind alle weiter darin verwickelt, aber wir wollen es nicht. Wir strecken uns aus nach diesem Herrschaftsbereich Gottes, dass er unser Leben bestimmt, dass seine guten Ordnungen unser Leben bestimmen. Und wir erleben eine Veränderung unseres Alltages. Dass wir Dinge, die wir früher vielleicht gut gefunden haben, auf einmal auch nicht mehr wollen. Ja, weil Jesus uns aus unserer Schuld herausgerettet hat und aus dieser Welt herausgerettet hat, wollen wir das gerne weitergeben und verkündigen und wir können nicht schweigen. Und es fühlt sich ja auch gut an, wenn man dann das auch trifft, dass Menschen diese Botschaft annehmen. Einige von uns sind Rettungssanitäter, Feuerwehrleute. Ich hätte sie eigentlich ganz gerne interviewt, wie das ist, wenn man einen Menschen gerettet hat. Wenn man weiß, man konnte einen Menschen aus einer gefahrenvollen Situation retten. Ich glaube, dass das ein wunderbares Gefühl ist. Auch wenn man manchmal nicht helfen kann und zu spät kommt, und der Patient trotzdem Schaden nimmt oder gar stirbt. Es lohnt sich aber, diesen Einsatz für die Menschen, die man retten kann. Ich glaube, das ist diese Sicht, die wir neu brauchen, um diese Botschaft in die Welt zu tragen. Und ich möchte diese Ausrichtung unseres Lebens gerne mit euch gemeinsam leben. Ich weiß nicht, an welchem Punkt wir stehen, ob wir diesen Mut dazu haben, uns da in diesen Ruf hineinrufen zu lassen, den Jesus auch nochmal bestätigt hat im Missionsbefehl, für uns dann auch, damit wir wirklich wissen, dass wir mit gemeint sind, dass uns das Wohl unserer Mitmenschen nicht egal sein kann, dass wir uns freuen dürfen, Teil dieses Auftrages zu sein. Wenn du heute in all dem, was gesagt wurde, nicht Jesu Stimme gehört hast, dann finde ich, ist das natürlich traurig für mich. weil ich kann und ich möchte nichts anderes sein, wie wir alle sein wollen, nämlich ein Sprachrohr Gottes. Wenn wir nur sagen, ja, was war da jetzt gut oder schlecht von dem, was der Pastor gesagt hat, dann ist das zu wenig. Wenn wir dabei nicht hören, was möchte Gott mir heute sagen? Was ist Jesu Stimme heute für mich? Und wie will ich darauf reagieren? Das Schönste, was passieren kann, ist, wenn jemand sagt, ich habe heute gespürt, dass der lebendige Gott zu meinem Herzen redete und ich habe geantwortet. Amen.